Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struve und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
Jo, du sagtest gerade, dass du noch ein bisschen neben dir stehst. Wann warst du Breathwork-mäßig unterwegs?
Ja, vor 2 Wochen, glaube ich.
Mhm. Und magst du beschreiben, was dir da noch nachhängt, was da bei dir gerade ist, wie sich das vom Verlauf entwickelt hat und wo du jetzt stehst?
Naja, nicht so gerne, aber ich probiere es trotzdem. Ach ja.
Mach dich mal nackt ein bisschen, komm.
Ja, okay. Ich kann es noch gar nicht so genau fassen. Ein Teil von mir ist irgendwie traurig und ein bisschen verwirrt noch, weil ich ja davor so gut und so stabil drauf war und mich so gut gefühlt habe. Und auf einmal ist es jetzt wieder ein bisschen anders. Und ein anderer Teil sagt halt, ja, so ist das halt mit dem Leben, mit den Prozessen. Mal ist das, geht's auf, mal geht's abwärts und will dem gar nicht so den Wert oder den negativen Wert zumessen. Ja, es ist irgendwie so eine, da steckt irgendwas von Misstrauen drin. Ich merke, wenn ich irgendwie skeptisch werde und Dinge zu sehr im Kopf prozessiere und irgendwie grüble und alle möglichen Modelle herhole, die mir Dinge, die die Welt versuchen zu erklären, dass ich so ein bisschen meine innere Mitte verloren habe, weil ich dann halt sozusagen diese Strukturen und diese Dinge nutze, um mich zu balancieren. Also irgendwas ist, dass ich meine innere Mitte gerade nicht ganz habe.
Mhm. Eine Skepsis gegenüber wem oder was?
Ja, gute Frage. Der Welt, den Menschen. Mhm. Ist ein bisschen wie so eine Vorsicht. Skepsis ist ja auch so eine Vorsicht. Es ist so eine Distanz, die ich da aufbaue zwischen mir und anderen. Mhm. Und dann gehe ich nicht so ganz in Kontakt. Und ja, manchmal ist das ja auch gut, ne? Manchmal ist das ja auch eine gute Strategie, um erstmal ein bisschen, dass ich für mich sein kann, um Sachen zu sortieren. Mhm. Ich glaube, da steckt das auch drin. Und auf der anderen Seite ist da auch eben so eine, ja, es ist auch so ein Sicherheitsmechanismus, erstmal aus dem Kontakt zu gehen.
Was ist denn gefühlt in dieser Woche oder in der Zeit, in der du mit Breathwork dich mit dir und deinen Themen mit dir selbst auseinandergesetzt hast? Was ist nach deinem Gefühl dort passiert, geschehen, weggefallen?
Ja, 2 Sachen. Das eine große Thema ist das Gefühl, dass ich alles sein kann oder muss. Da war so beides drin. Das war das Schöne, dass ich alles sein kann. Das war so ein Gefühl der Einheit mit allem und damit die Erkenntnis, dass ich ja alles bin, irgendwie so auf so einer spirituellen Ebene. Dass ich mit allem verbunden bin, dass ich damit alles bin irgendwie. Und das hatte was sehr Schönes, was sehr Befreiendes. Mhm. Und am Ende kam aber auch so die Erkenntnis, dass ich alles sein muss. Und das hat mich sehr daran erinnert an meine Biografie, in der ich in allen möglichen Rollen für meine Mutter da war. Mhm. Der Geschäftspartner, der Partner, der beste Freund. Mhm. Und was sonst auch alles, keine Ahnung. Mhm. Und das hat auch auf jeden Fall auch viel Frustration und Wut ausgelöst.
Ja.
Und dann war da auf der anderen Seite noch das Thema einer Ohnmacht und einer, auf der anderen Seite auch Akzeptanz. Ich hatte so ein Erlebnis von all dem Grausamen, all dem Krieg und all dem Vernichtenden, was wir Menschen auf dieser Erde veranstalten und damit verbunden so eine enorme Trauer und Traurigkeit dem gegenüber, die ich gespürt habe. Es war wie so eine kosmische Traurigkeit fast des Erdballs. Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz schön abgedreht für manche.
Ja, das hört sich einfach vor allen Dingen nach so einem kollektiven Thema an, ne?
Ja, oder halt einfach vielleicht auch meins. Ich weiß nicht genau, ob es. Manchmal komme ich momentan mehr und mehr dahin zu sagen, vielleicht ist es gar nicht so kollektiv und so groß und epigenetisch und transgenerational und alles Mögliche, sondern eigentlich ist es nur, vielleicht einfach nur mein eigener Schmerz und mein eigener Shit, den ich dort erlebe und dann das man mehr und mehr zu mir holen darf. Ich glaube, ja. Naja, und
ja.
Das habe ich da so gefühlt und dann kam auf der anderen Seite eben auch irgendwie das Gefühl auf von, ja, ich kann aber auch nichts machen. So, ich saß dann irgendwie so davor und hatte so irgendwann die Erkenntnis, dass ich da einfach auch ohnmächtig davor sitze und das hat zu so einer Akzeptanz irgendwann geführt und auch dem Sehen, dass es auch das Schöne gibt. Das war dann wie so ein Yin und Yang. Natürlich gibt es auch das Wunderschöne auf der Welt. Und ja, aber da ich halt echt sehr gerne machtvoll mich fühle und tätig bin und damit mich sicher fühle, ist in der Ohnmacht und in der Akzeptanz auch Nicht-Tun enthalten. Und das Nicht-Tun fühlt sich einfach auch scheiße an.
Ja.
Kennst du das?
Absolut. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist bei deinem Beschreiben, du bist, so habe ich es verstanden, dass du relativ beschwingt, positiv, hochschwingend erst warst, unterwegs warst danach und jetzt ist das ein bisschen in so ein Down oder dann in einfach, der, ich sag mal so, das Pendel hat auf die andere Seite ausgeschlagen jetzt. Was war das für eine Energie, dieses, dass du so gut drauf warst danach, dass du, da war eine Leichtigkeit oder eine Lebensfreude oder eine Freude?
Ja, primär war das tatsächlich, die Freude war noch eher, kam von davor noch her. Ich glaube, die danach war eher so ein Gefühl von Aktiviertheit, aber schon auch so ein Gefühl, dass ich was hochkommt, dass so diese Freude so ein bisschen und diese Balanciertheit so ein bisschen in Frage stellt und challenged. Insofern ist das, glaube ich, noch, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein weiterer Zwiebel, wie so eine zweite Zwiebelschicht von mir selber in die Karten gucken.
Ja.
Ja.
So darf ich dir eine Wahrnehmung, eine Idee, ein Bild von außen dazu geben?
Ja, hau mal raus. Bin gespannt, was du sagst.
Als du beschriebst, dass du das Gefühl hast, jetzt gerade nicht in deiner Mitte zu sein, kam bei mir sofort das Bild oder die Frage, warst du vorher in der Mitte? Und wie du es selber schon beschrieben hast, sehe ich bei dir sehr starke Sicherungsmuster durch Kontrolle und durch Macht, Kontrolle tun. Und dann kommt bei mir das Bild, dass das Pendel ja durch die Kontrolle eher auf der einen Seite ist, eher ein bisschen also einseitiger. Und wo du jetzt möglicherweise einfach auch entdeckt hast über diesen, was ist als, ich habe jetzt gerade das Wort Weltschmerz,
ja,
ne, das Leid der Welt, die Ohnmacht gegenüber dem und zu merken, ja, diese Sicherungsmuster funktionieren dann nicht. Und es war bei mir auch das Bild, dass du vielleicht die Sicherungsmuster einfach einmal losgelassen hast ein Stück weit und Kontrolle abgegeben hast oder losgelassen hast.
Ja.
Und sich dadurch natürlich dein Pendel jetzt aus dieser Schwebehaltung, wo es irgendwie fixiert war, über Kraft, über Macht, über Energie reingeben, konnte es jetzt rüberschwingen und schwingt jetzt. Und natürlich schwingt das Pendel von beiden Seiten und zum anderen eben das Gefühl, dass deine gefühlte Mitte eben bei dieser nicht in der Mitte seienden Position des Pendels war. Und wenn jetzt das Pendel sich von dort weg bewegt, fühlt es sich natürlich nicht wie in der Mitte an, weil vorher glaubtest du ja, das ist die Mitte. Und das, wenn, und da ist eben meine Idee oder mein Gefühl einfach mal als Impuls reingegeben, dass sich das neu, es wird jetzt nur, na, wie wenn du eine Waage neu tarierst. Oder wenn du ein neues Null definierst. Oder danke. Ein Barometer, ein Höhenmesser neu ausrichtest.
Ja, ich mag das Bild. Da ist auf jeden Fall was dran. Ich glaube, das Bild ist ja sehr gut anpassbar, anwendbar an viele inneren Prozesse, in denen wir irgendwie näher zu uns selber kommen, was auch immer das bedeutet. Und das näher zu uns selber kommen hat ja in sich die Qualität, dass die Mitte der Waage sich neu positioniert, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, dass sich unsere vermeintliche Mitte, ist ja nicht so, dass uns in dem Moment erstmal bewusst ist, dass wir nicht in unserer Mitte sind. Wir haben das ja erstmal eine ganze Zeit lang in unserem Leben als die Normalität empfunden, als unsere Realität und haben uns vielleicht möglicherweise sogar als reguliert empfunden. Dabei war es vielleicht gar nicht so.
Ja. Wobei ich da noch ergänzen würde, dass es das, was du sagst, suggeriert, als gäbe es ein perfektes, ein ideales, eine ideale Mitte, die, die uns irgendwie, die wir finden könnten. Und ich würde dagegen argumentieren, dass es in jedem Abschnitt unseres Lebens eine Mitte gibt, die sich immer verändern kann. Aber ich glaube nicht, dass es eine ideale, perfekte Mitte gibt.
Da bin ich ganz bei dir. Ich denke, oder nee, ich bin der Überzeugung, dass wenn wir das Bild des Pendels nehmen, wenn wir das Pendel paaren mit dem Bild von einem EKG, dann, wenn das stillsteht und wir eine Nulllinie haben, eine Asystolie, dann ist es
eine berühmte Asystolie, ja.
Ja, hatte ich schon mal erwähnt, ich weiß. Und das genauso beim Pendeln. Ich bin der Meinung, das Pendel ist immer in Bewegung. Und das ist auch gut so, weil es kommen ja immer Impulse. Unser Leben ist ja nicht nur linear und nicht geradeaus. Und da kommen Impacts von links und rechts. Und dadurch gerät das Pendel ins Schwingen. Und wir alle wissen, dass das Pendel, wenn es nach rechts ausschlägt, dann schlägt es aber auch nach links aus. Und ich glaube letztendlich, jetzt kommen wir ein bisschen weg von diesem, okay, was war unser normaler Null vorher und wo schwingt das Pendel jetzt gerade rum? Mhm. Letztendlich ist da die, und da kommen wir zu Containment in meinen Augen, dass wir eben immer mehr in der Lage sind, unser Pendel zu beobachten und wahrzunehmen, wo ist denn das gerade? Und dem quasi zuzuschauen und uns nicht darin verlieren, ach du Scheiße, irgendwas stimmt gar nicht, sondern dass wir es quasi im besten Falle uns selber beobachten können und merken, ja, okay, jetzt ist gerade, bin ich gerade hier in dem Regulationsbereich oder Dysregulationsbereich und kann das wahrnehmen. Und das ist.
Ja, ich finde super. Ja. Ich habe mich das heute Morgen auch gefragt, als ich das Gefühl irgendwie sehr stark hatte. Und ich habe mich dann an den Stadtparkteich gesetzt und auf einmal, ja, saß ich dort und habe die ganzen Gänse gesehen mit ihren ganzen Küken und es hat mich extrem berührt, so diese Familiensituation und das und diese Zusammengehörigkeit der all dieser Tiere und das so ein bisschen zu beobachten, dieses Treiben. Mich sehr berührt, ich habe sehr viel geweint und habe mich danach auf jeden Fall sehr viel weicher und wieder verbundener mit mir selber gefühlt und habe mich danach gefragt, in dieser Beweglichkeit, ich wüsste gerne manchmal mehr, wenn ich in so einem nicht in der Mitte befindlichen Pendelzustand bin, was ich in dem Moment eigentlich bräuchte. Das Beobachten gelingt mir schon gut, aber das in dem Moment Erkennen und Tun dessen, was ich dann in dem Moment genau brauche, fällt mir tatsächlich nicht so leicht. Wie geht dir das? Kannst du das ganz gut?
Jein, ja. Denn ich komme da gleich zu der Frage. Ich möchte noch weiter vorne ansetzen, nämlich bei deiner Gänsewiesel.
Ich lass dich nicht vom Haken, aber schieß los.
Genau, also wir greifen da gerade wieder auf. Mich interessiert sehr, was dich an diesem Bild genau bewegt hat, an dieser Familienverbundenheitsherdensituation. Und es ist krass, es hat, wie du es ausgesprochen hast, wenn ich das Bild vor Augen hatte, berührt es mich auch. Aber ich weiß gar nicht, warum. Und mich würde mal interessieren, ob du eine Idee hast, warum es dich bewegt hat.
Ja, habe ich tatsächlich. Ich fand einfach die behütet, also diese Stimmung des Behütetseins der kleinen Küken, der Schutz der großen Tiere, das Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Herde oder der Familien, die dort gemeinsam auf dem Wasser planschten. Auch das Tapsige der kleinen Küken fand ich irgendwie einfach süß und hat mich berührt. Und es hatte sowas, das Bild, was ich gesehen habe oder das Gefühl, was bei mir entstanden ist, ist dieses Eltern beschützen und zeigen Kindern die Welt und stupsen sie so ein bisschen an und sagen, guck mal hier, da ist die Welt, schau sie dir an, wir sind da und du kannst dich austoben und wir halten ihnen den Rücken frei, die Flügel frei. Das war das, was mich tatsächlich am meisten berührt hat daran.
Ja, es fühlt sich sehr stark an, ja. Bei mir, während du es so erzählst, merke ich, ja, das berührt mich auch sehr. Und, ich merke gerade, was für Situationen berühren mich denn immer so stark. Und das ist in der Regel, wenn Menschen für andere Menschen da sind.
Ja.
Und da sehe ich eine Parallele. Und da natürlich noch die Komponente des Die Eltern sind für ihre Kinder da und wie du es eben beschrieben hast, beschützen sie und begleiten sie und schieben auch mal und so weiter. Und möglicherweise treffen wir uns da ein bisschen mit unseren Geschichten, Biografien, Themen.
Ja.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen kann ich sagen, berührt mich immer wieder sehr stark, wenn ich sehe, dass Menschen für Menschen da sind.
Es ist ja auch Teil deiner Biografie, dass du viel getan hast dafür, für andere Menschen da zu sein. Passt ja auch ganz gut rein, ne?
Auf jeden Fall. Und ich tue es auch bis heute noch gerne.
Total, ja.
Aber möglicherweise aus, hoffentlich wünsche ich mir zumindest aus einer anderen Motivation mittlerweile als früher.
Ja.
Ja.
Ich habe das eher mal gemieden, würde ich sagen. Und jetzt so langsam ändert sich das eher, dass ich das mehr möchte. Also früher war das immer eher eine Bürde gefühlt und jetzt ändert sich das zu einem Wunsch.
Mhm. Um wieder an die Frage anzuknüpfen.
Genau, vielen Dank. Ich wollte auch gerade.
Die Frage war ja letztendlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie gelingt es mir, wenn ich feststelle, dass ich nicht vermeintlich in meiner Mitte bin, damit umzugehen und zu schauen, was ich eigentlich brauche.
Genau.
Und ich war jetzt gerade das Wochenende, wir haben ja Donnerstagabend aufgenommen aus dem Kloster.
Ja.
Hab da den letzten Ausbildungsblock begleitet und es war immer wieder so deutlich, was sehr hängen geblieben ist bei mir, einfach meine eigenen Prozesse zu sehen, die Prozesse vom Team, aber eben auch der Leute, die wir begleitet haben, dass es immer wieder sich zeigt, dass wir dazu neigen, wir sind in irgendeinem Status, in dem wir immer sind und dann merken wir, der ist nicht gut. Den wollen wir so nicht mehr, den machen wir jetzt schon unser Leben lang, aber wir wollen ihn eigentlich jetzt verlassen. Und dann springen wir rüber zu dem, wo wir hinwollen. Und ich sage bewusst springen, weil dazwischen ist was. Und dazwischen ist in meinen Augen das, was es zu fühlen gibt.
Mhm.
Und was deswegen, um dann zu deiner Frage zu kommen, weil immer die Frage kommt, ja, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun? Wenn ich wahrnehme, dass ich wieder in meinen alten Mustern bin, dass ich dysreguliert bin. Der erste Schritt ist ganz klar in meinen Augen, setz dich hin und fühl das.
Ja, klar, da stimme ich dir zu.
Spür das und mach dir bewusst, dass dieser Status, in dem du gerade bist, dir extrem lange gedient hat, dich geschützt hat, dir den Arsch gerettet hat. Und dann irgend als was Wertvolles, Wertgeschätztes, vielleicht sogar ein bisschen in den Arm zu nehmen und zu sich zu holen und dankend in den Arm zu nehmen. Und dann ist mein Gefühl, kommt eine Ruhe rein. Dann wird dieser Teil gesehen und dadurch löst sich dieses, was muss ich eigentlich machen, auf. Weil in dem Moment einfach das sein darf und anerkannt wird, was ist, was war, was mir gedient hat. Und dann gibt es nichts mehr zu tun. Dann kommt so viel Ruhe rein, dass dieser Drang, etwas zu tun, im Idealfall sich auflöst.
Und wie ist das, kennst du Situationen, wenn du in dir so eine Art Enge spürst, vielleicht einen Fluchtimpuls?
Mhm.
Und dann so ein Gefühl hast von vielleicht auch Wut, so ein Gefühl vielleicht auch alles um dich zerschlagen zu wollen, um dich zu befreien, aber dann irgendwann zu merken im Laufe der Zeit, eigentlich ist dahinter meistens die Traurigkeit.
Mhm. Genau, das war auch, wenn ich da jetzt durchgehe, genau.
Ja, das ist halt ein Prozess, den haben wir beide irgendwann entdeckt und gemerkt und manchmal gelingt es, da direkt hinzuspringen und dann sich mit der Traurigkeit zu verbinden, so wie ich heute früh. Manchmal eben auch nicht, aber die Frage kam so ein bisschen daher, sowohl für vielleicht für uns beide, aber auch für alle, die zuhören. In dem Moment spüre ich ja erstmal diesen Fluchtimpuls oder vielleicht den Wunsch, irgendwas zerschlagen zu wollen. Würdest du dann trotzdem empfehlen, das erstmal zu tun oder was wäre dein...
Naja, in dem Moment, wo uns das auffällt, sind wir ja schon in dem Bewusstseinsstatus, dass wir uns selbst beobachten.
Ja.
Also meines Wissens oder meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir... um also die Evolution des Bewusstseins oder des Bewusstwerdens durchzugehen.
Machst du jetzt einen Erklärbär? Geil.
Ich kann das auch. Also erstmal agieren wir etwas aus und wir merken es gar nicht. So, dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir im Nachhinein, wenn wir fertig ausagiert haben, vielleicht im späteren Gespräch oder in einer späteren Situation bemerken, ups, was ist da eigentlich gerade passiert mit mir? Was war da eigentlich mit mir los? Und so rutscht der Zeitpunkt, an dem wir etwas bemerken, immer weiter ran an das Ereignis, an den Moment. Irgendwann merken wir es vielleicht schon währenddessen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, wenn wir es währenddessen merken, dass wir dann sogar aussteigen oder mal einfach uns rausnehmen aus der Situation. Irgendwann merken wir es vielleicht, wenn es anfängt und so weiter. So schiebt sich es immer weiter nach vorne. Und deswegen, wenn du also schon bemerkst in der Situation, dann bist du ja schon ein ganzes Stück weiter. Mag auch sein, dass du dir gerade dabei zuschaust und merkst, ja, eigentlich agiere ich hier gerade aus und machst es trotzdem noch. Ja, okay. Aber du bemerkst es immerhin schon. Mhm. Und damit bist du ja schon einen Riesenschritt gegangen. Und das hängt ja total davon ab. Ich habe gerade ein total unpassendes Bild. Wer von euch schon mal Alkohol getrunken haben sollte, kennt es vielleicht. Das ist tagesformabhängig, wie man reagiert auf Alkohol. Und genauso ist es ja auch mit Triggern oder mit Herausforderungen. Es gibt Tage, an denen habe ich ganz viel Kapazität und bin ausgeruht und sehr ruhig und kann ganz viel halten. Und das passiert relativ spät, dass ich in diesen sogenannten Autopilot gehe und diese Reaktion durchexerziere. Und an anderen Tagen reicht die Kleinigkeit. Da reicht die lange Schlange an der Kasse. Oder das Atmen meiner Partnerin. Keine Ahnung. Das ist ja ganz unterschiedlich. Und deswegen sollten wir auch großzügig mit uns sein, dass wir nicht immer an der gleichen Stelle eingreifen oder es bemerken, sondern dass es unterschiedlich ist. Dass es Tage gibt, wo wir einfach da durchrennen und einfach das völlig zerstörerisch wieder ausagieren. Und an anderen Tagen gelingt uns das viel früher. Aber das ist normal.
Das erinnert mich ein bisschen an unsere letzte Folge. Aber vorher will ich eigentlich noch mal wissen, wie du so da bist. Das haben wir da gar nicht mehr. Wie geht's dir denn eigentlich?
Das ist spannend, das ist vielseitig.
Vielseitig?
Denn, also jetzt gerade in diesem Moment geht es mir sehr gut. Mir ist sehr warm, weil der Raum hier sehr warm ist. Und es ist letztendlich eine ziemlich große Ruhe in mir, weil es gibt so ein Gefühl von, weil ich spiele gutes Tennis, hat Boris Becker immer gesagt, weil es in mir ein Gefühl von, es darf alles sein, gibt. Und das ist mein jetziger Status. Das heißt nicht, dass ich jetzt erleuchtet bin und in diesem Status bleiben werde und vielleicht passiert gleich was, was mich da rausbringt, möglicherweise. Aber was ich mir, und da greife ich wieder aus letzte Wochenende zurück auf diesen Ausbildungsblock, den Abschluss der Ausbildung, wo einfach so klar für mich zu sehen war, dass alles, was geschieht, und jetzt beschränken wir es mal auf diesen kleinen Ausbildungskontext, wer mit wem welche Übung macht, wer wen triggert, wann, wo, was sich auswirkt, welcher Flügelschlag in Mexiko quasi das Wetter hier bei dem anderen verändert, und wie am Ende diese Sinfonie ineinander greift und es perfekt ist. Und das, die Erkenntnis hatte ich schon ein paar Mal auch im Außen, aber das wurde mir dann nochmal so deutlich, dass es einfach letztendlich, und da, ja, das ist eigentlich, dass es darum geht, dass wir Erfahrungen machen und erleben. Und mit dem Blickwinkel dessen, dass es jede Interaktion miteinander, jedes Auslösen, jedes Triggern, jedes Schöne, jedes Unschön Empfundene zu etwas führt, was am Ende sehr schön ist, sehr, sehr ganz. Unter dem Aspekt kann es ja dann eigentlich kein Gut und kein Schlecht mehr geben.
Mm. Yes.
Und je mehr ich mir das verdeutliche, und das ist natürlich sehr weit weg von dem ursprünglichen Denkmuster, das in mir tief verankert ist, dieses, es gibt was Gutes, es gibt was Schlechtes, es gibt so wertend halt. Und ich möchte nochmal betonen, ich sitze nicht hier und bin erleuchtet und bin nicht triggerbar. aber es sickert immer tiefer ein, dass es möglicherweise, dass alles, was geschieht, einen Grund hat und sein darf. Und damit möchte ich nicht, es gibt ja dieses Spiritual Bypassing, dass jemand etwa eine schlimme Tat begeht und dann begründet, ja, das darf alles sein, das ist alles ohne Wertung. Nein, das möchte ich damit nicht, sondern das, was ich erlebe und das, was ich in einem Kontakt erfahre oder was ich empfinde, dass das im Prinzip alles eine Erfahrung ist, die irgendeinen Grund hat. Und es ist spannend, dass wir zu dem Thema kommen, denn wir haben heute kein Thema abgemacht, wir beide.
Ja.
Wir sind einfach reingegangen. Und mein Gedanke war vorher, wir hatten das in der vorletzten Folge, dass du an einem Punkt das Gefühl hattest, dich doch sehr, sehr nackt zu zeigen mit deiner Spiritualität oder deiner Sicht auf die Welt. An irgendeinem Punkt war das so.
Ja.
Und ja, vorhin klang so die Frage bei mir für heute, ja, warum lebst du? What's the purpose of being? Oder was ist deine Motivation, hier zu sein? Und am Ende glaube ich, dass wir hier sind, um Erfahrung zu sammeln, Erfahrung zu machen. Und wenn wir es noch weitermachen, noch weiter runterbrechen oder noch tiefer reingehen, und das fordert mich jetzt auch, das so zu formulieren, weil da bin ich der Meinung, oder ist mein Stand der Erkenntnis momentan, dass sich das Universum durch uns erfahren möchte.
Mhm.
Dass wir quasi wie die Fingerkuppen des Universums sind, das abtastet und erfährt und fühlt. Wenn der Grund fürs hier leben, fürs hier sein, für unsere Existenz ist, Erfahrung zu sammeln, zu erfahren, dann kann ich ja aufhören zu werten. Und wenn ich aufhöre zu werten, dann kann ich eigentlich ziemlich frei leben.
Ich kann insofern anknüpfen an das, was du sagst, weil ich eine ähnliche Erkenntnis auch hatte. Und die sieht ein bisschen anders aus, aber die berührt sich auf eine Art und Weise, berührt sich mit dem, was du gesagt hast. Und zwar geht es darum, dass jeder Mensch die Welt immer nur durch seinen aktuellen Bewusstseinszustand und durch seine Brilleprägung, seine Weltsicht, seine Meinungen, wobei Meinung der falsche Begriff ist, seine Prägung und seine im weitesten Sinne Brille sehen kann. Wenn also jemand ein Mensch, der etwas geschenkt bekommt, freut sich vielleicht aufgrund dieser Nettigkeit und der andere ist skeptisch. Möglicherweise als zwei Optionen, muss man banal zu nennen. Man sieht also die rosarote Brille oder man sieht durch die rosarote Brille oder eben durch andersfarbige Brillen. Und wir reinszenieren auf eine Art und Weise auch unser Leben. Und umso stärker tun wir das, je stärker noch diese alten Prägungen in uns stattfinden. Wenn wir beispielsweise solche Grundmuster haben wie ich werde immer abgelehnt oder ich muss was ganz Besonderes sein, dann sorgen wir dafür, dass wir eine Bestätigung bekommen für diese Muster, bis wir die erkannt haben und uns dem entziehen können. Das hat aber zur Konsequenz, dass wir eigentlich die meiste Zeit unseres Lebens damit verbringen, das zu reinszenieren, auch vielleicht auf eine Art und Weise, die von außen komplett bescheuert wirkt. Klassisches Beispiel sind Menschen, die sich vermeintlich immer den falschen oder die falsche Partnerin aussuchen. Dabei gibt es gar kein richtig oder falsch, sondern es ist halt, passt halt voll ins Programm und in die Geschichte, die da reinszeniert werden will. Und das hat für mich dann auch zur Konsequenz, wenn ich eigentlich jede Geschichte, jedes Leben von jedem Menschen als eine Folge von diesen im Holotropen Breathwork oder der Paradigm nennt man das Systems of Condensed Experience, also vielleicht auch Muster oder Prägungen nennen können, dann ist ja jede Lebensgeschichte in sich stimmig und richtig. Und dann gibt es eben auch kein richtig oder falsch. Man kann dann im Prinzip einfach nur, solange es jetzt keine Böswilligkeit gibt, das Ganze mit Mitgefühl und Akzeptanz drauf gucken und sehen, hier berühren sich zwei Geschichten, die wollen gerade irgendwas miteinander aushandeln, irgendwas erleben, irgendwas verstehen, irgendwas erleben, wie du gesagt hast. Und dann ist es so, wie es ist. Und dann ist es für den Moment auch richtig. Es hat natürlich vielleicht Schmerz zur Folge und es hat vielleicht auch Freude zur Folge. Aber es ist erstmal für den Moment genau das Richtige und das einzig Richtige, was existieren kann.
Ja, letztendlich, und das ist, hätte ich mir vor 20 Jahren jetzt zugehört heute, würde ich mich fragen, Alter, was hast du denn genommen?
Ja, weil, bin gespannt, wie viel sich das gerade denken,
eine komplett wenn sie zuhören. andere Weltansicht habe mittlerweile. Und ich merke einfach, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ja, wenn sich zwei Menschen begegnen, halt in dem Status, in dem sie gerade sind, letztendlich unterstützen sie sich ja wechselseitig dabei in ihrem Aufwachprozess, nenne ich es mal. Oder in dem Aufwachprozess, wenn man das so nennen kann, dieses Ablegen von Mustern oder von Prägung. Und wenn wir nochmal jetzt, um nochmal wieder in die, ich nenne es mal wissenschaftliche Ecke zu gehen, und ich hab mal gehört, sehr wissenschaftlich, dass mit im Alter von 30 Jahren wir letztendlich auf 95% gespeicherte Daten zurückgreifen in unserem Erleben, in unserem Interpretieren, in unserer vermeintlichen Wahrheit, in unserer Außenwahrnehmung. Und nur 5% eigentlich noch aktuell sind. Der Rest ist automatisch ergänzt mit dem, was wir schon kennen. Und das deckt sich auch wieder so schön mit dieser Reinszenierung, die wir dann machen. Und scheinbar dürfen wir so lange reinszenieren und immer wieder, keine Ahnung, uns eben den falschen Partner aussuchen oder vor eine Wand laufen oder ins Loch fallen oder in alte Muster gehen, bis wir verstanden haben, dass es einen anderen Weg gibt, dass es ein Muster ist. Und die Krux an der Sache, die ich so sehe, ist letztendlich, warum greifen wir auf diese 95% oder zu 95% auf gespeicherte Daten und Erfahrungswerte zurück? A, weil es Rechenkapazität spart, das ist effizient, und B, können Muster so greifen, und Muster haben uns früher das Überleben gesichert und eben Erfahrungen geschützt. Und wenn wir jetzt aber anfangen, in eine größere Realität ins Jetzt zu gehen, sprich die 5% auszuweiten, dann sagt unser System ja, alter Schwede, bist du eigentlich des Wahnsinns? Das hat doch so gut funktioniert, jetzt ja tausende, Millionen Jahre, hat unser System ja gelernt, das so zu machen. Und jetzt wollen wir das langsam verlassen, und unser System kriegt erstmal Angst und wird unruhig. Aber letztendlich kommen wir dann wirklich ins Jetzt, ins freie Handeln, in ein unabhängiges Handeln. Und da mag ich nochmal wieder den Bogen schlagen zu deiner Schilderung von dir ganz zu Beginn. Mhm, okay. Wo du beschriebst, ich fühle mich nicht in meiner Mitte.
Ja,
ja, okay, natürlich schön. Nicht. Dein System sagt gerade, das hat uns so lange gedient, das war, fühlte sich so sicher an und so kongruent oder irgendwie kohärent. Und jetzt änderst du das. Scheiße. Das, ja, und dann kann es ja auch erstmal sein, dass es erstmal so eine Art, ja, so eine Stimulation gibt, weil es eben aufregend ist, weil es auch mehr Aufmerksamkeit braucht und da einfach neu ist. Und dann kommt aber irgendwann auch wieder das Gefühl von Unsicherheit eben durch.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein guter Brückenschlag zu dieser Frage nach Mitte und auch zu dem, was ich gesagt habe, dass es quasi keine absolute Mitte gibt, sondern dass es irgendwie eine sich verändernde Mitte gibt, je nachdem, wie viel von den 5% sozusagen jeder Mensch sich hier und jetzt bewegt und bereit ist, ja, Zwiebelschichten abzutragen, oder? So würde ich das in Verbindung bringen.
Ja.
Und das bringt mich auch so ein bisschen interessanterweise an eines der letzten Sachen, die du gesagt hast am Ende der letzten Folge bei dem Thema Wut und diese Frage, was macht dich wütend, und dieser Imprint, den wir bei uns spüren, wenn wir beispielsweise das auf andere projizieren. Erinnerst du dich noch?
Nö, kriege ich gerade nicht gegriffen, aber du wirst mir helfen.
Ja, die Verbindung, die ich sehe, ist, dass ich immer wieder bei mir selber beobachte und behaupte, das bei anderen auch wahrnehmen zu können, ist, dass in dem Moment, wenn ich etwas in mir trage, ein Gefühl, welches ich nicht haben will, dass ich das meistens im Außen bekämpfe über irgendeine Projektion.
Ja.
Und du hast ja vorhin auch von dem Ausagieren gesprochen. Das heißt, wir agieren lange aus, bis wir uns irgendwann beobachten dabei, dass wir gerade irgendetwas ausagieren und es dann sehen können. Und in dem Moment nehmen wir ja dann irgendwann auch die Projektion weg, weil wir feststellen, eigentlich geht es hier gar nicht darum, dass ich dich doof finde oder mein Chef doof ist oder meine Partnerin doof ist oder wer auch immer alles gerade so doof ist, sondern festzustellen, eigentlich geht es gerade um ein eigenes inneres Thema. Und für mich war das eine schöne Brücke zu dem anderen, weil ich meine, dass du ansprechen wolltest, dass wenn wir in uns irgendwie Aggression oder Wut oder irgendetwas spüren auf jemand anderen, das eigentlich immer in uns selber auch drin spüren. Es geht quasi gar nicht anders, das nur im Außen wahrzunehmen. Und eigentlich ist das ja eine wunderbare Einladung, dann erstmal in uns selber zu gucken.
Ja, und da kann ich einfach nur noch wieder nochmal darüber linken. Als du mich vorhin fragtest, ja, wie gehst du damit um, was machst du, wenn du feststellst, du bist in deinen Mustern?
Ja, genau.
Weil wenn wir in unseren Mustern sind, dann sind wir ja im Ausagieren, im Projizieren auf andere.
Ja.
Geht es ja genau darum, eben aus dieser Interaktion, aus diesem nach außen gehen, andere auf andere mit dem Finger zeigen, auf andere böse sein, dahin zu kommen, eben zu fühlen, was bei mir ist, mir es bewusst zu machen.
Ja.
Und ich stelle das immer so anschaulich dar mit, mit diesem Gesetz der Resonanz letztendlich, dass wenn im Außen etwas anklingt, und ich kenne das eben, wir hatten früher im Musikzimmer zu Hause, hatten wir viele Instrumente, Streichinstrumente, Klavier, und wenn du auf einem Instrument meinetwegen die A-Seite spielst, dann klingt die bei den anderen Instrumenten auch auf dem Klavier mit an, bei den anderen. Und genauso ist ja auch mittlerweile mein Verständnis in uns, und es fällt mir immer noch schwer, das wirklich anzunehmen, dass alles, was in mir passiert, wirklich mein Thema ist und eigentlich rein theoretisch mit dem Außen nichts zu tun hat. Das ist wirklich, das fordert mich aufs Höchste, das anzunehmen und zu sagen, damit nehme ich alles zu mir.
Das hat ja schon was mit dem Außen zu tun, aber es ist nicht ursächlich mit dem Außen verbunden, genau. Das würde ich sagen.
Genau, richtig. Und das, ich hatte da neulich einen ganz schönen Text, ich mag den tatsächlich mal gerade raussuchen, weil der hatte was. Ich lese mal das Ganze vor, damit man das greifen kann. Jedes Mal, wenn ihr Freude empfindet, meint ihr, dass sie von außen kommt. Euer Freund kommt. Und dann sieht es natürlich so aus, als würde die Freude daher rühren, dass ihr ihn seht, als käme sie von eurem Freund. Das ist aber nicht der Fall. Die Freude ist immer in euch. Der Freund stellt nur eine Situation her, in der sie zum Ausdruck kommen kann. Der Freund macht euch nur darauf aufmerksam, dass sie da ist. Und das gilt nicht nur für die Freude, sondern auch für alle Gefühle. Für eure Wut, für eure Traurigkeit, euren Schmerz, euer Glück. Es ist so bei allen Dingen. Die anderen Leute stellen nur Situationen her, durch die verborgene innere Gefühle zum Ausdruck kommen. Die anderen sind nicht die Ursache eurer Gefühle. Sie verursachen nichts in euch. Was auch immer geschieht, geschieht aus euch heraus und war schon immer in euch. Eine Begegnung mit einem Freund wird bloß zur Situation, in der etwas Schlummerndes, Verborgenes zutage tritt. Aus den verborgenen Quellen manifestiert sich, was schon da war.
Ja.
Und da kommt jetzt gerade was ganz Spannendes.
Was denn?
Ich hatte nämlich gerade heute Vormittag ein Gespräch mit einer Freundin über diese Themen, was kann bei Breathwork-Prozessen hochkommen, was kann bei substanzunterstützten Reisen, Erfahrungen hochkommen. Und dann ging so die, es gibt ja sogenannte Bad Trips oder schlechte Erfahrungen und so weiter. Und auch da ist meine Erfahrung, das, was bei mir hochkam und was ich erlebt habe bei Menschen, was hochkam, egal in welchem Kontext, ob bei Breathwork oder in anderen Kontexten, letztendlich kommt in Anführungsstrichen nur, und das meine ich ausdrücklich in Anführungsstrichen, nur das hoch, was eh schon in dir ist. Da kommt nichts von außen. Da kommt nicht irgendwas, was dir einen Horror impliziert, sondern die Sachen sind schon da. Du nimmst sie bloß wahr und sie dürfen sich zeigen.
Ja, ich würde ergänzen, dass der Horror, den wir dort erleben können, dass der meistens eine Verkleidung ist dessen, was eh da ist. Irgendeine Art von Schmerz oder irgendeine Art von Erinnerung oder ein altes Gefühl, dass sich das irgendwie jetzt bei mir zum Beispiel häufig in Form von Werwölfen oder fetten, fiesen Killerspinnen dann darstellt und das dadurch natürlich nochmal deutlich mehr Angst macht.
Genau. Häufig, was ich vorhin auch in deiner Schilderung ganz zu Anfang als Gedanken hatte, war, als du von diesem Weltschmerz sprachst und dann selber sagtest, ja, möglicherweise ist es ja auch dein eigener. Und das wird eigentlich bei nichts anderem so deutlich wie bei der Reinkarnationstherapie, wo wir in Bilder aus vermeintlich früheren Leben gehen. Und letztendlich ist es egal, wie wir das benennen. Am Ende sind es Gefühle, Emotionen, Erlebnisse, die aus unserem Unterbewusstsein hochkommen und die werden jetzt in irgendeine Form, in irgendein Bild gegeben.
Ja.
Also es gibt, ergibt sich daraus ein Bild und letztendlich ist mein Glaube und, oder mein jetziger Stand, dass ich vermute, dass unsere Systeme oder dass wir es etwas besser nehmen können, wenn das ein Bild ist, wenn das der Weltschmerz ist. Das ist nicht mein Schmerz, ich fühle nur den Weltschmerz. Ich bin damit dann nicht so identisch. Also es betrifft mich dann nicht ganz so doll. Oder ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon gesagt hatte, aber dass ich das auf einer RT-Begleitung, also bei so einer Reinkarnationstherapie-Begleitung hatte, dass ich letztendlich vom Gefühl her ging es genau um das, was du vorhin auch so schön beschrieben hattest, diese Entenfamilie. Dass ich nämlich als ein, konnte das erst gar nicht genau zuordnen. Ich war ein Wesen, was im Schoße seiner Mutter lag. Und da geht es natürlich darum, dass das meine Themen sind und dass ich mich mir das gewünscht hätte.
Ja.
Genau, weil letztendlich war ich halt ein Pavian-Baby und eine Pavian-Mutter in einer Pavian-Herde. Das heißt, das Ganze wurde etwas abstrakter von meinem Inneren dargestellt, aber ich konnte es total nehmen und fühlen. Und kann dann ja später dann in der Verarbeitung, in der Integration es reinholen, dass es wirklich meins ist, dass es nicht nur ein abstraktes Bild ist, was ich irgendwo hergenommen habe, sondern das sind meine Themen. Und dann ist es eine Erleichterung in dem Moment, um nicht sich zu verlieren, wenn es in so einem abstrakten Bild ist oder in so einem anders dargestellten Bild.
Das ist interessant, dass du das so erklärst. Weil vielleicht ist es tatsächlich so, dass das ein Weg ist, Dinge leichter greifbar zu machen, weil sie vielleicht auf den ersten Blick dann zu konfrontativ wären, zu ehrlich, zu schwer zu nehmen. Das ist spannend, weil ich hatte zwischenzeitlich für mich selber so eine Erklärung, dass ich, ja, dass es mir leicht erscheint, über irgendwelchen, ja, nicht so greifbaren, nicht so sehr biografisch individuellen Perspektive auf diese Erlebnisse zu blicken und sie direkt zu mir zu nehmen, sondern dass es fast so wirkte, wie ich bräuchte besonders abgefahrene Erklärungen und Erklärsysteme, weil ich auch so ein ganz besonderer Mensch bin und deswegen reichen ganz normale biografische Themen nicht aus. Und das war ziemlich unangenehm, an diesen Punkt zu kommen, zu merken, ja, vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht reicht es ja aus, die Dinge erlebt zu haben, die ich erlebt habe, mit dass sie diese emotionalen Prägungen und Wunden mit sich bringen. Und mit der Perspektive drauf zu gucken, die du gerade eingeladen hast, gibt das Ganze nochmal ein bisschen mehr Sinn und auch nur eine mildere Perspektive zu sagen, ja, vielleicht ist das tatsächlich einfach die schöne Art und Weise unserer Psyche, uns Dinge zu präsentieren, die dann erstmal ein bisschen etwas distanzierter wirkt und irgendwann zu merken, ja, eigentlich ist das Pavian-Baby, eigentlich bin ich das selber.
Genau. Das ist halt ein liebevolles durch die Blume annähern.
Ja. Es kann halt auch verwirrend sein, ne? Weil wenn du halt irgendwelche, ich meine, man könnte auch denken, du warst mal ein Pamian-Baby und dann kannst du auf die Forschungsreise gehen und sagen, das ist irgendwas Transpersonales und eine alte Seeleninkarnationszustand von dir, aber woher wusstest du, dass es eigentlich deins ist?
Ja, das ist genau der Punkt. Ich kann natürlich jetzt da reingehen und das nicht an mich ranlassen und sagen, das ist ja gar nicht meins, das ist irgendein früheres Leben, als ich hier als Pavian inkarniert war, ne? Die Zähne sind heute noch so. Nein, das.
Die Behaarung auch.
Auf jeden Fall. sondern, und da ist ja die Kunst dann, dafür gibt es ja im Idealfall eine Begleitung und jemanden, der das blickt. So, und dass man da jemanden hat, der von außen dabei ist und das mit einem klaren Kopf sieht und einen dann ein bisschen lenken kann.
Ja, aber das ist interessant. Warum glaubst du, das ist tatsächlich auch eine spannende Frage, die bei mir aufkam. Klar ist da jemand dabei, der dich lenken kann und der das blickt, aber woher weißt du denn, wer sagt denn, dass diese Person das besser blickt als du? Das finde ich total eine interessante Frage, weil wir vertrauen ja eigentlich Menschen, die dann solche Angebote machen und solche Reisen führen, die teilweise auch sehr, 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 sehr sensibel sind. Und gerade wenn AnfängerInnen in so einen Raum gehen und dann suggestiv von Menschen von außen irgendeine Empfehlung bekommen, die vielleicht sogar nicht in die Richtung geht, guck mal, vielleicht ist das dein eigenes Pavian-Baby, sondern vielleicht sogar das weiter aufmachen und dort andere Erklärmodelle einbringen und dann liegst du dort in einem Zustand von nicht gewöhnlicher Bewusstseinslage und versuchst das, was du da gerade erlebt hast, irgendwie für dich zu dir zu holen. Und
da mag ich reingehen, weil das da machst du vielleicht in dem Moment gerade eine andere Vorstellung als das, wie es praktiziert wird. Denn in dem Moment, in dem, jetzt nehmen wir mal das Pavian-Baby-Beispiel, da gehe ich nicht rein und sage dem, den ich begleite, du jetzt, das bist du, so, ne? Also jetzt hör mal auf mit dieser Story, pack mal die ganze Bildergeschichte beiseite, jetzt das bist du, Donnerwetter, in the face.
Das habe ich auch nicht gedacht, sondern, dass du das so tust.
Nein, das ist jetzt auch überspitzt natürlich. Aber letztendlich geht es in Anführungsstrichen nur, heute ist in Anführungsstrichen nur Tag, darum, dass dieses Gefühl, was es geht, um das Gefühl. Und da braucht erstmal gar nicht irgendwie verstanden werden, woher das kommt, sondern das darf dann gefühlt werden. Und das ist letztendlich der Fokus. Ich begleite den Menschen mit der Aufmerksamkeit dahin, was das, dieses Gefühl, was diese Situation, diese Bilder auslösen, was da ist an Gefühl, was ist da, wenn du im Schoß wenn der Pavian-Baby im Schoß der Pavian-Mutter liegt, wenn es durch die Herde läuft und sich wohlfühlt oder wenn es eben nicht reinkommt und eigentlich irgendwo Anschluss haben möchte und das nicht kriegt. Darum geht's, nur das zu fühlen. Die Übersetzung schaffen die Leute in der Regel selbst später. Ja. Und da ist es auch in meinen Augen, braucht es da schon, und das erlebe ich sehr selten oder erlebe das nur in therapeutischen Kontexten, wo schon ziemlich klar ist, dass man, wo man sich gut kennt, wo Klient und Begleitender sich gut kennen und man schon relativ tief drin ist. Und wenn dann wirklich das Gefühl da ist, so, entweder möchte der das wirklich wissen, der kann auch fragen, hey, wofür steht dieses Bild in der Realität? Das kann ja sein, dass die Frage kommt. Oder dass jemand da so lange drin hängt in dieser Schleife und das nicht begriffen wird, dass man aber das Gefühl hat, der kann das halten, der kann das jetzt mal ab, dass man das mal reingibt als Idee. Und auch dann wirklich nur nicht sagen, ich glaube das, sondern einfach, ich habe ein Bild, schau mal, ob du es greifen magst, ob du es fühlst und dann gibt man es mal rein oder ob du damit was anfangen kannst, dass man einfach eine Idee reingibt und die wird dann gegriffen oder nicht. Und wenn sie nicht gegriffen wird, dann aber auch gleich wieder beiseite zu packen und nicht weiter drauf rumzureiten. Dann ist es vielleicht noch nicht so weit.
Ja und nein. Ich habe da noch keine finale Meinung. Momentan bin ich allerdings eher im Team auch solche Art von Impulse ja, vielleicht sogar nie zu setzen, selbst wenn jemand fragt, weil ich glaube, da steckt immer so eine oder immer, das ist wahrscheinlich auch nicht richtig, aber ich glaube, dass da wenn jemand eine Klientin beispielsweise eine fragen würde und sagen, den Wunsch äußert gegenüber einem Begleitenden, was das sein könnte, glaube ich, steckt da drin auch eine Art von Elternübertragung und der Wunsch, die Erklärung zu bekommen, wie die Welt funktioniert. Und ich glaube, auch dann wäre es ein Zeichen von Professionalität und integrierter Persönlichkeit, dann auch dann das zu sehen und zu sagen, auch dann nein, im Sinne der Selbstverantwortung, zu wissen, dass die Person irgendwann selber drauf kommt, eben aufgrund der Suggestibilität in dem Moment und aufgrund der darin wohnenden Problematik, finde ich, dass gerade Menschen, die irgendeine Art von therapeutische Begleitung suchen und möglicherweise instabil sind, irgendeine Art von externer Stabilität suchen und das dann halt einfach auch missbräuchlich werden kann. Und es eigentlich ja darum geht, im Rahmen von solchen Prozessen eine Art von Intuition wieder zu entwickeln und selbst so ein Vertrauen zu entwickeln von das, was ich hier erlebe, ist meine Wahrheit. Das mag nicht deine sein, aber das ist meine Wahrheit und dafür stehe ich ein.
Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Und deswegen sagte ich ja auch, dass es in der Regel, also dass es ein sehr, sehr gutes Kennen und sehr tiefes Vertrauen braucht. Und ich hatte gerade das Bild so, wenn man in einem dunklen Raum steht, dass man vielleicht mal mit der Taschenlampe so ein bisschen mal in eine Richtung, ein bisschen, lass es mal einmal kurz aufblitzen. So, und entweder möchte der Mensch dann da hinschauen oder nicht. Denn am Ende natürlich müssen wir aufpassen, die Leute kommen zu uns, um Stabilität, um Unterstützung, um Begleitung zu haben, ja. Und am Ende geht es um eine selbstermächtigende Erfahrung. Und meine Erfahrung ist eben, dass die Erkenntnisse aus sich selbst heraus gewonnen sehr wertvoll sind. Das von draußen drüber geben, das kennen wir unser Leben lang schon. Und ja. Ideen übernehmen, Ideen aufgreifen. Deswegen ist das natürlich ein ganz filigranes Thema.
Absolut. Aber, und es gibt einfach Menschen, die das tun. Und ich glaube, das ist mein Anliegen, ist auch an der Stelle das nochmal so explizit gesagt zu haben, weil das, glaube ich, ein Qualitätsindikator ist für Begleitungen, inwieweit dort von extern irgendwelche Erklärmodelle oder irgendwelche Behauptungen und Vermutungen geäußert werden. Das wäre, vor allem wenn man sich eben nicht lange kennt, ein gutes Zeichen dafür abzuhauen.
Ja, also es ist ja für mich eins meiner Grundwerte tatsächlich, ich nehme es dir nicht ab. Punkt.
Ja.
Das, ja, und das ist manchmal ganz schön fordernd für die Menschen, die man begleitet.
Ja, ja, ja.
Immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen zu werden.
Wo ist meine Mitte?
Immer wieder der Hinweis, die Schritte musst du gehen. Ja.
Ja, wo ist meine Mitte?
Ja, da sind wir wieder bei, wo ist meine Mitte? Wenn, weil es ist ja immer wieder, dass wir erleben, dass es Momente gibt, wo, und das kann ich nur von mir selber erzählen, dass ich eben Momente habe, wo ich sehr klar habe. Wo ich sehr klar habe, wo der Hase im Pfeffer liegt, was ich verändern sollte, wie es eigentlich gehen könnte, wie es sein könnte. Und letztendlich ist ja die Kunst, das nachher umzusetzen, da rüberzukommen. Und das kann uns keiner abnehmen. Die wirklichen Veränderungen ist, wir können, ich kann mich unterstützen lassen oder ich kann Leute unterstützen, zu sehen, wo es hingehen kann. Ich kann sie also quasi einmal dabei begleiten, mal über den Tellerrand zu gucken oder mal auf den Berg raufzufahren und mal den Möglichkeiten, die man hat, zu sehen und dann wieder runterzufahren und sagen, so, jetzt weißt du, was da oben zu holen ist, was möglich ist. Aber letzten Endes musst du den Weg hoch selbst gehen. Das wird dir keiner abnehmen. Da wird keiner kommen.
Das bringt mich zum Themenvorschlag, den wir bekommen haben von einem Hörer zum Thema Mutterkomplex. Hast du Lust, da nochmal kurz reinzuspringen oder wollen wir das uns für nächste Folge aufnehmen?
Nö, das für nächste Folge gut. Das
machen wir nächste Folge gut, ne? Das finde ich passt tatsächlich ganz
gut. Also ich habe auf jeden Fall keinen Mutterkomplex.
Du Pavian-Baby.
Ja, genau. Das schon immer, autonom gewesen und brauchte nie was. Genau. Ja.
Ich fand das eine ganz schöne Frage, die er da gestellt hat. Die grenzt ein bisschen an das Thema, wie man eigentlich zum Mann wird, dass es nicht gegeben ist. Da haben wir schon drüber gesprochen im Rahmen der Folge auch rund um das Thema Vision Quest und wie man ein richtiger Mann in Anführungsstrichen wird. Aber halt die auf so einer psychologischen Ebene noch zu diskutieren, warum wir eigentlich so gerne dran festhalten an diesem Zustand des Kindseins. Was uns das sogar bringt.
Okay. Ja.
Hast du Bock?
Habe ich Bock drauf, ja.
Cool. Hast du noch berühmte letzte Worte, wenn du jetzt nicht mehr da reinspringen willst? Weil dann können wir auch das so ein bisschen zum Ende navigieren, oder?
Berühmte letzte Worte waren, wie nennen wir eigentlich diese Folge?
Wo ist meine Mitte?
Ja, gut.
Oder?
Schön.
Ja?
Ja.
Schön.
Ja. Hat Spaß gemacht. Ganz anders mal. Ganz anders als, also ich habe nichts erwartet heute.
Nee.
Ich wollte gerade sagen, ganz anders als erwartet. Schön.
Anders als erwartet, ja. Nee, fand ich auch gut. Tat gut, hat mir auch noch ein bisschen gut getan, noch so dieses oder jenes zu integrieren und ein bisschen zur Ruhe zu kommen für mich selber. Dankeschön dafür.
Schön.
Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.